San Roth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
Servus und herzlich willkommen zum Mir San Roth Podcast, Folge 328. Und ja, während bei den Männern Länderspielpause ist, haben die Frauen sich, ja, man kann es ja fast schon sagen, ich meine, ich bin jetzt kein Verantwortlicher des FC Bayern München, insofern kann ich sagen, sie haben sich die Meisterschaft so gut wie gesichert, auch wenn man das in München natürlich noch nicht gerne hört, solange es mathematisch noch nicht durch ist, aber ja, dazu dann gleich nochmal kurz mehr. Ja, wir haben trotzdem allerhand Themen, auch wenn die Männer in der Länderspielpause sind. Nämlich über diese Länderspielpause wollen wir kurz sprechen, denn das, was dort passiert ist, betrifft ja irgendwo auch immer den FC Bayern München. Insofern sprechen wir heute kurz über das DFB-Team und wir blicken auf das Topspiel am kommenden Wochenende zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Natürlich werden wir auch darüber sprechen, inwiefern das überhaupt noch ein Topspiel ist. Ja, und das werde ich tun mit Andreas und Andreas quasi, nämlich einmal Andreas aus Hamburg, der ja schon dem ein oder anderen als, ja, Seuchenvogel bekannt ist. Ja, mal gucken, welchen Impact du dann aufs Spiel gegen Borussia Dortmund haben wirst. Grüß dich und schön, dass du da bist.
Ja, noch haben sie nicht gespielt und noch ist alles gut. Ja, vielleicht immer, wenn sie nicht spielen, dass sie mich dazu nimmt, aber ich bin Optimist, wie immer.
Genau, und das ist auch gut so, deswegen laden wir dich auch immer wieder mit ein. Und der andere Andreas ist der Andreas aus Berlin, der nächste, den wir bei uns natürlich Andi nennen, auch aufgrund von Verwechslungsgefahr, aber auch schön, dass du heute mit dabei bist und unsere Runde, unser Dreiergespann hier komplettierst. Grüß dich, Andi.
Servus. Und ich freue mich auch schon wieder, dass endlich losgeht. Irgendwie die Länderspielpause kam mir viel zu lang vor. Ich habe mir zwar das Topspiel in Wolfsburg angeguckt, aber irgendwie fehlte mir die Bundesliga. Die Frauenbundesliga hat doch nicht so viele Spiele wie die Herrenbundesliga. Das hat mir schon gefehlt. Ich bin heiß aufs Topspiel.
Das ist gut. Ja, und an euch, liebe HörerInnen, ihr kennt das Spiel mittlerweile schon, auch die Nachricht, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, wenn ihr Bock habt auf den Content, den wir euch liefern, tagtäglich im Blog oder bei uns im Podcast, dann unterstützt uns finanziell, dann unterstützt dieses Projekt, dann sorgt dafür, dass wir das weiterhin in Quantität und Qualität so tun können. Wie ihr das tun könnt, erfahrt ihr auf mirsanroth.de/unterstützen. Dort haben wir sehr transparent dargestellt, warum ihr uns unterstützen solltet, was wir mit eurem Geld machen, welche Ziele wir verfolgen und vor allem auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Spoiler, Überweisung, PayPal und auch der klassische Weg über patreon.com gehen natürlich, und wenn ihr keinen Euro für uns übrig habt, dann könnt ihr uns natürlich auch unterstützen, indem ihr das gute alte Spielchen vom Weitersagen spielt, indem ihr sagt zu euren Freunden im Freundeskreis oder in der FC Bayern WhatsApp-Gruppe, in der ihr seid, hey, ich habe hier einen klasse Podcast gehört, hört doch mal rein oder lest doch mal rein in die Artikel, super Blog. Also auch so könnt ihr natürlich Werbung für uns machen und das hilft uns ebenfalls enorm. Gut, das wäre es dann mit der Werbung. Dann schauen wir doch mal ganz kurz aufs Topspiel. Andi, ich bin ja froh, dass du gesagt hast, du hast das Topspiel auch gesehen. Dann kann ich dich ja gleich vielleicht auch ein bisschen mit einbinden. Die Bayern Frauen haben in der Meisterschaft einen Riesenschritt gemacht, haben in Wolfsburg mit 4:0 gewonnen. Eine relativ ausgeglichene erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit dann Pernille Harder relativ schnell mit dem 1:0. Wolfsburg musste anschließend aufmachen, denn war ja klar, eine Niederlage können sie sich nicht leisten. Selbst eine Unentschieden wäre ja schon suboptimal gewesen, weil bei einem Unentschieden wären es 4 Punkte gewesen, bei der Niederlage 7 Punkte. Die Bayern wären mit beidem haushohe Favoritinnen gewesen auf den Meistertitel. Ja, und so musste Wolfsburg eben aufmachen, hat vorne nicht ganz so viel auf die Kette bekommen. Die Bayern hingegen eiskalt im Umschaltspiel und bei Standards Jovana Damjanovic oder Clara Bühl. Man streitet sich noch so ein bisschen. Clara Bühl mit einer Ecke. Die meisten haben, glaube ich, gesagt, es war eine direkt verwandelte Ecke. Jovana Damjanovic hat selbst gesagt, sie war noch mit den Haaren leicht dran. Inwiefern man jetzt wem da das Tor geben möchte, sei mal dahingestellt. Jedenfalls ist es das 2:0 in der 57. Minute. Lea Schüller legt in der 75. nach einem Traumpass von Harder nach. Und Georgia Stanway ist es dann in der 87. die, ja, die das 4-0 nachlegt und damit für eine ordentliche Abreibung sorgt und Wolfsburgs Titelträume zumindest in der Bundesliga beendet. Andi, du hast das Spiel gesehen. Ist der Sieg zu hoch für dich oder hat es genau die Kräfteverhältnisse wiedergespiegelt, die du dort auf dem Platz wahrgenommen hast?
Da muss ich dich gleich ein bisschen enttäuschen. Ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen. Wir waren vorher noch unterwegs. Und da ist relativ genau das, was du gesagt hast. Es ist halt relativ schnell das 1-0 gefallen für die Bayern. Und dann musste Wolfsburg kommen und dann rannten sie halt in die Konter. Es war zu hoch, fand ich schon, da auch noch ausgeglichen. Ich habe mir danach nochmal eine Zusammenfassung angeguckt von der ersten Halbzeit und habe gesehen, man hätte auch gut und gerne in Rückstand gehen können. Aber ich glaube, das sind halt so ein bisschen, wie so Spiele laufen. Wenn du das erste und das zweite Tor machst, dann machst du vielleicht halt auch noch das meiste. Wir kennen sie ja, Manuel Neuer muss ja auch nicht nach vorne gehen, dann verliert man vielleicht auch nicht 3-0 in Leverkusen. Und so läuft man halt da auch noch in den einen oder anderen Konter, hat auch noch ein bisschen Pech mit einem abgefälschten Schuss. Also 4-0 besser waren sie mit dem, was ich gesehen habe, nicht.
Ja, würde ich auch zustimmen. Also gerade wenn man dann auch auf die erste Halbzeit nochmal blickt und nochmal schaut, wie ist das Spiel eigentlich da gelaufen, dann war es schon ein Spiel auf Augenhöhe. Beide mit ihren Phasen, wo sie Druck aufs gegnerische Tor bekommen haben. Joel Gwin trifft in der ersten Halbzeit einmal die Latte. Wolfsburg ist einmal frei durch nach einem Aufbaufehler von Sembrandt. Also insofern hätten beide Teams dort auch in Führung gehen können. Ich hatte zwischendrin in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass Wolfsburg nach einer holprigen Anfangsphase eher besser im Spiel ist. Dann kam wieder die Schlussphase der ersten Halbzeit, wo die Bayern wieder ein bisschen mehr drückend waren. Also es ging da so ein bisschen hin und her. Und ich glaube tatsächlich, dass es vor allem dann der Führungstreffer von Harder war, der das Spiel komplett gekippt hat, weil das natürlich die Situation auch verändert hat, weil dann Wolfsburg eben musste, sie mussten ins Risiko gehen, das hat auch Trainer Tommy Stroth nach dem Spiel gesagt. Ja, insofern sollte man das 4-0 jetzt nicht überbewerten. Ich glaube aber, dass der Sieg schon auch ein Statement ist, dass man damit schon auch zeigt, wer jetzt gerade die Nummer 1 in Deutschland ist und sehr wahrscheinlich auch am Ende der Saison sein wird. Also es sind noch 5 Spieltage, die Bayern sind jetzt 7 Zähler vorne. Ich glaube nicht, dass sie sich das nochmal nehmen lassen. Das wär historisch, wenn sie das noch verspielen würden. Ja, und ist auch gar nicht absehbar. Insofern war es ein Statement-Sieg, ein ganz wichtiger Sieg, glaube ich, auch für die Bayern, die in Wolfsburg, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, wurde bei DAZN rauf und runter erzählt, jahrelang auf jeden Fall nicht gewonnen haben in Wolfsburg. Und jahrelang bedeutet, glaube ich, irgendwas im zweistelligen Bereich. Ja, also insofern ganz, ganz wichtig auch für den Kopf, dass man da in Wolfsburg gewonnen hat. Und ja, vor allem in der zweiten Halbzeit dann auch wirklich auch überlegen war. Klar, Wolfsburg immer wieder mit dem Ball und immer wieder auch anrennend. Aber ich fand nicht, dass Wolfsburg da sich jetzt große Chancen rausgespielt hätte. Also es war sehr viel Einfallslosigkeit, sehr viele Flanken, sehr viele hohe Bälle dann auch ins letzte Drittel. Da fand ich die Bayern schon auch strukturierter, planvoller. Hat ihnen, wie gesagt, auch in die Karten gespielt, dass sie sich dann so ein bisschen haben zurückfallen lassen und auf die Konter gehen konnten. Bin bei dir, 4-0 ein bisschen zu hoch, aber der Sieg absolut verdient. Und ja, Riesenschritt in der Bundesliga. Ja, und jetzt am Wochenende können sie den nächsten Schritt in Richtung eines weiteren Titels machen. Da ist nämlich DFB-Pokal. Da spielen die Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Auch daheim, sage ich jetzt fast schon. Wolfsburg war ja auswärts, aber daheim spielen sie gegen Eintracht Frankfurt. Und ja, können dort den Einzug ins Finale perfekt machen. Parallelspiel, beziehungsweise das zweite Halbfinale wird Wolfsburg gegen Essen sein. Also auch da könnte es nochmal zu einem weiteren Aufeinandertreffen der beiden Giganten der Bundesliga kommen, wenn Frankfurt und Essen nicht noch andere Ideen haben. Aber das werden wir weiterhin verfolgen und werden schauen, ob die Bayern den Schritt ins Finale schaffen und ja, wie es in der Bundesliga dann auch weitergehen wird. Ich habe es gesagt eingangs, ihr beiden, beim DFB ist einiges passiert, nicht nur Major Tom, sondern irgendwie auch eine Aufbruchstimmung, jetzt mit Toni Kroos, der auch zurückgekehrt ist, der in beiden Spielen sowohl gegen Frankreich als auch gegen die Niederländer gespielt hat. Gute Leistung des DFB-Teams würde ich jetzt mal vorwegnehmen in beiden Spielen. Wie gut sie wirklich war, darüber können wir jetzt gleich nochmal diskutieren. Glaube, auch Richtung Bayern gibt es da nochmal den einen oder anderen Diskussionspunkt. Aber Andreas, um dich mal mit ins Gespräch zu holen, wie hast du diese Länderspielpause des DFB wahrgenommen? Ist es für dich oder hat dich die Aufbruchstimmung auch so ein bisschen erreicht?
Mich hat die Aufbruchstimmung tatsächlich auch erreicht. Und ich war aber auch selber überrascht davon, dass sie mich erreicht hat. Und ich habe auch überlegt, woran das wirklich liegt. Was waren so die Auslöser dafür, dass man auf einmal das Gefühl hat, okay, die EM im Sommer kann kommen und ich habe jetzt gar nicht so ein schlechtes Gefühl. Ich habe eine Mannschaft gesehen. Ich habe gesehen, dass, glaube ich, das Leistungsprinzip zählt. Ich habe viele neue Spieler gesehen, was ich auch teilweise skeptisch eingeschätzt habe bei den Nominierungen, die so noch nie zusammengespielt haben. Aber die beiden Spiele gegen Frankreich und Niederlande haben irgendwie gezeigt, es war anscheinend nicht falsch. Wenngleich ich Frankreich auch gar nicht so hoch bewerten würde. Die haben wir schon mal geschlagen unter Rudi Völler. Im letzten Jahr haben wir 2-1 in Dortmund. Das erste Spiel nach Hansi Flick. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die nicht so richtig Lust hatten. Und Niederlande war, glaube ich, schon stärker. Aber wenn man sagt, okay, die zwei Spiele dienen dazu, die Stimmung nach oben zu bringen und vielleicht diese Euphorie auch zu erzeugen, dann haben das diese Spiele geschafft. Über die Bayern-Spieler in dem Spiel können wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Einer ist immer sehr stark ausgerutscht und der andere hat rechts in der Abwehr eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Und das fand ich auffällig. Und der dritte, der dann reinkam, der Thomas Müller, war dann auch als Zehner super stark. Ja, kann man auch überlegen, ist das jetzt schon die Startelf, die da steht? Oder kommen da noch andere dazu? Ich will jetzt auch nicht alles vorwegnehmen, aber das ist so mein erster Eindruck von der Pause.
Ja, absolut. Viele spannende Themen auch mit dabei. Andi, ich würde die Frage auch gleich nochmal an dich weiterreichen. Inwiefern hat dich denn die Euphorie rund ums DFB-Team jetzt in dieser Länderspielpause gepackt? Du hast zwar vorhin gesagt, du bist froh, wenn jetzt die Bundesliga dann auch wieder losgeht, aber wie viel Aufbruchsstimmung ist bei dir angekommen?
Ich bin froh, wenn einfach der Alltag wieder losgeht von einem Wochenende, wo man sich wirklich praktisch das ganze Wochenende Fußball angucken kann. Und das ist ja so ein bisschen begrenzt, wenn das Nationalmannschaftsfenster ist. Ich war auch sehr interessiert, wie die Rückkehr von Toni Kroos stattfindet, wie sich alles zusammenfindet. Und irgendwie hat es mich dann auch so ein bisschen abgeholt, nachdem sie wirklich beide Spiele gewonnen haben. Obwohl ich sagen muss, diese gravierende, riesige Umstellung, die ich überall gelesen habe, der neue Kader, das sehe ich irgendwie nicht so. Es sind zwar ein paar neue dabei, aber der Kern, ich habe es bei uns im Slack letztens geschrieben, der war mir irgendwie vorher schon klar. Es ist ja irgendwie Rüdiger, Tarstin vorher schon gesetzt. Neuer im Tor ist nichts Neues. Groß kommt zurück. Und vielleicht ist das Neue, dass er jetzt endlich, vielleicht auch, weil man nicht dran vorbei kann, auf Musiala und Wirtz in der Offensive setzt, zusammen mit dem Kapitän. Das war für mich eigentlich schon relativ klar. Vorne ist Havertz wieder in Form gekommen. Und man muss auch sagen, weiß man, ob es Musiala und Wirtz gewesen wären, die beiden Offensiven, die letzten Spiele unter Nagelsmann bestritten haben, haben halt einfach gefehlt. Also Gnabry ist gerade wieder fit, Sané ist verletzt. War gesperrt. Also ja, es musste offensichtlich was anderes passieren. Und die Neulinge haben ja gar nicht so viel gespielt. Im Grunde im Mittelstädt, wo ich sagen muss, da hat er zwar offensiv wirklich viele gute Aktionen, ist aber schon der, wo ich gesagt hätte, der hat in der Defensive am meisten gewackelt von allen, also von allen Spielern. Und so ein bisschen die beiden Positionen, die sich mir nicht von Anfang an aufdrängen, wer da spielen soll, im Gegensatz zu den anderen vielen erwähnt jetzt gerade, das sind eher die, die ich am wackeligsten fand mit Andrich und Mittelstädt. Also ist vielleicht auch die Problemposition, ich weiß es nicht, aber ich würde, wenn ich Leon Goretzka wäre, noch nicht abschreiben, die Position neben Toni Kroos, weil so überzeugt haben mich Andrich und auch Kroos, als der reinkam, dann nicht.
Kann ich dir schon auch recht geben. Also diese Goretzka-Nummer, die ist hoffentlich noch nicht durch. Mittelstädt hat ja auch diesen Rückpass, der dann zum Tor geführt hat. Ob das jetzt am Rasen lag oder so, das weiß ich auch nicht. Aber dadurch, dass, ja, Führich kam ja auch in das eine Spiel noch rein. Ich glaube, das hat schon irgendwie gereicht, um ja vielleicht diesen Stimmungswechsel zu erzeugen. Aber klar, die Gruppenspiele gegen Ungarn, Schottland zuerst, dann Ungarn und die Schweiz, das wird, glaube ich, ein anderes Kaliber, ne? Weil die werden ähnlich wie in den Bayern-Spielen, die wir beleuchtet haben, die werden nicht nach vorne spielen, die werden hinten eine Mauer aufbauen. Da muss man dann schauen, ob die Spielweise jetzt da ausreicht, ne? Ob man da genug Lösungen findet. Wird auf jeden Fall spannend.
Ja, das ist so ein bisschen auch der Punkt, den ich ausgemacht habe. Also vorweg, ich will auch erstmal positiv einsteigen, bevor ich dann zum Gehadere komme, sage ich mal. Ich fand auch, dass diese Aufbruchsstimmung deutlich mehr war als nur diese beiden Leistungen jetzt gegen Frankreich und die Niederlande. Die haben natürlich vor allem dazu beigetragen, das ist immer so, da kann man ganz weit zurückgehen in der Geschichte der Nationalmannschaft, glaube ich, immer wenn es erfolgreich war, dann war da ein Stück weit Euphorie auch eigentlich immer vorhanden. Insofern war klar, wenn die guten Fußball spielen, wenn der auch noch belohnt wird durch ein Ergebnis, dann hast du einfach eine gewisse Grundeuphorie, dann hast du eine gewisse Grundstimmung und dann kann das auch ganz schnell wieder kippen, was wir in den Jahren zuvor erlebt haben. Insofern glaube ich, ist das natürlich ein Faktor, aber ein anderer Faktor ist für mich auch, dass der DFB in den letzten 2, 3, 4 Wochen relativ viel auch in der Kommunikation neben dem Platz richtig gemacht hat. Und zwar so viel, dass man sich wirklich fragen muss, ob das überhaupt der DFB war. Also da war ich wirklich überrascht. Also einerseits ging es um diese Trikotdebatte, diese unsägliche. Das war ja total albern, dass da Leute sich gefühlt die ganze Woche Zeit genommen haben, um auf Social Media gegen dieses lila-pinke Trikot dazu zu hetzen. Also völlig, völlig absurd. Aber da hat der DFB mit weiser Voraussicht quasi schon agiert, weil ich glaube, 1 oder 2 Tage später kamen dann so Social-Media-Spots online, in denen sie sich genau damit befassen, also dass quasi schon vorhergesehen haben, dass dort Heinz Uwe und keine Ahnung, Klaus Christian anfangen werden, gegen diese Trikots zu hetzen. Und das haben sie wirklich elegant gelöst, finde ich. Das war ein klasse Signal irgendwie, haben das so ein bisschen auf die Schippe genommen auch in diesem Spot. Und das zweite große Thema war ja dieser Ausrüsterwechsel, wo sich auch viele entrüstet haben über den Traditionsbruch. Aus der Politik kam ja auch die ein oder andere Stimme. Also auch da aus meiner Sicht eine völlig verkürzte und überspitzte Diskussion, will ich gar nicht so sehr ins Detail einsteigen. Ich glaube, der DFB hat da alle Argumente auch genannt. Und da fand ich es auch gut, wie klar man wirklich sich geäußert hat. Also wie man wirklich klare Kante gezeigt hat und gesagt hat, wir können das nicht nachvollziehen, was da gerade aus der Politik auch stattfindet. Wenn wir so ein Angebot auf dem Tisch haben und Nike soll ja irgendwie das Doppelte bezahlt haben von dem, was Adidas überhaupt geboten hat. Und es gab ja auch laut DFB eine offene Ausschreibung. Dann kannst du da nicht Nein sagen, schon gar nicht als DFB, der ja wirklich komplett klamm ist. Da musst du auf dieses Angebot auch einsteigen, mal abseits davon, dass ich von diesen Traditionsdebatten ohnehin wenig halte und jetzt kein wirklich emotionales Verhältnis zu Adidas habe, finde ich, dass da auch da einfach klare Kante gezeigt wurde, dass man klar kommuniziert hat und auch ehrlich kommuniziert hat, wir müssen dieses Angebot annehmen, weil alles andere wäre verbandsschädigend. Fand ich einfach auch gut, hat gut ins Gesamtbild dieser 2, 3, 4 Wochen gepasst, wo sich der DFB aus meiner Sicht insgesamt einfach ziemlich gut präsentiert hat. Und deshalb gehe ich da auch mit und sage, das ist jetzt eine kleine Aufbruchsstimmung. Und jetzt der große Bogen zu meinem Gesprächseinstieg. Andi, du darfst darauf auch gerne gleich dann reagieren, wenn ich fertig bin. Es ist schon so, dass du jetzt zwei Gegner hattest, wie Andreas das richtig gesagt hat, die mitspielen wollen, die offensiv sein wollen, die selbst ihre Momente in der Offensive kreieren wollen. Und du hast bei der Europameisterschaft natürlich überwiegend Gegner erstmal, die das nicht wollen, die eher wie Ungarn, die ja schon mehrfach ein sehr unangenehmer Gegner für Deutschland waren oder ungarngenehmer Gegner für Deutschland waren. Hast du einfach Teams, die sehr tief stehen, die einen tiefen Block haben. Und da bin ich nicht ganz so überzeugt, weil ich fand, dass gegen beide Gegner jetzt auch nicht unbedingt das Offensivfeuerwerk gezündet wurde. Ja, es gab immer wieder Momente, gerade von Wirtz ausgehend oder auch von Musiala ausgehend, Momente der Kreativität und Momente, wo man Tiefe kreieren konnte, wo man auch mal einen richtig guten tiefen Pass spielen konnte. Aber es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, da wurde ein komplettes Offensivfeuerwerk abgebrannt, sondern wenn ich irgendwo einen kritischen Punkt sehe, dann ist es immer noch die Chancenkreierung und immer noch dieses Herausspielen im letzten Drittel. Da ist es mir oft noch zu hakig, noch zu verkopft teilweise auch. Und ich glaube, das könnte gegen Gegner wie Schottland, Ungarn und so weiter, könnte das durchaus ein Problem werden. Weiß nicht, wie du das siehst, Andi.
Ganz ähnlich. Also andererseits ist einer Mannschaft halt mit Florian Wirtz, Jamal Musiala und Ilkay Gündogan, Toni Kroos vieles zuzutrauen. Es war jetzt gegen Frankreich, ich kam so ein bisschen zu spät nach Hause und nach 10 Minuten dachte ich mir, ja gut, es macht einfach Freude, Wirtz und Musiala beim Kicken zuzugucken. Also da kann, und die finden auch Lösungen gegen Gegner, die jetzt ein bisschen tiefer stehen. Ich würde dann vielleicht in der Mitte eher zu Füllkrug tendieren als zu Havertz, wenn man tieferen Gegner, wenn man jemanden braucht, der in der Box ist. Aber ich finde, es ist ein guter Anfang gemacht und ich habe jetzt auch keine Bange vor der Schweiz, Schottland und Ungarn bei aller Wertschätzung für die Teams, die es ja wirklich teilweise sehr gut machen. Ungarn wirklich schon viele Probleme den Deutschen bereitet hat, aber ich sehe jetzt, da würde ich mir jetzt nicht so viele Sorgen machen. Ich habe eher irgendwie weniger Vertrauen in die Abwehr nach wie vor. Mittelstädt hat mich gar nicht überzeugt. Die Absicherung vor Witt Andrich, hatte ich ja vorher schon gemeint. Man hat doch einiges angeboten. Man hätte ja auch durch Depay nochmal in Rückstand gehen können. Ich bin nicht so überzeugt, wie es in der Abwehr läuft. Allgemein, ja.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, ich glaube, man muss aber schauen, wenn so eine Euphorie entsteht, vielleicht wird das gar nicht so die Rolle spielen. Weil ich finde schon, Justin, du hast so gesagt, ich finde schon, dass man flexibel war auch im Aufbau, dass man den Ball hat zirkulieren lassen, dass da schon spielerische Elemente drin waren, die positiv sind und die positiver waren als vorher und dass man so eine Änderung auch gesehen hat. In anderen Podcasts war eine These, ob man sagt, dass das Spiel oder die Spielweise von Bayer Leverkusen oder dem VfB sozusagen abfärbt auf die Nationalmannschaft, ne? Oder ob man da möglicherweise die gleichen Tendenzen sieht. So weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Aber dass die Erfolge dieser Mannschaften können, glaube ich, schon dazu führen, dass man mit einer positiven Einstellung reingeht und dass man auch erstmal nach vorne schaut. Aber Andi, ich gebe dir total recht. Ich habe auch das Gefühl, dass die Defensive nicht ultra stabil ist. Wobei ich jetzt mit Kimmich schon ein wesentlich besseres Gefühl habe, als wenn da Henrichs ist. Und links ist ja nur, weiß ich nicht, Raum möglicherweise eine Alternative, den ich aber auch nicht super, also offensiv, ja, setzt der seine Akzente aber auch nicht super stark sehe. Und zentral spielt da auf jeden Fall eine gute Saison und Rüdiger eigentlich auch, aber ich würde mir halt wünschen, dass man dann eher sagt, ja, wir legen Wert auf dieses Offensivspiel, auf Tempowechsel, spielen schnelle Pässe und dann brauchen wir auch gar nicht, dann fängt das vorne schon an, die Defensive, dann brauchen wir auch gar nicht über diese Momente sprechen, die uns dann vielleicht in Gefahr bringen könnten. Was dann vermutlich aber auch eher in den finaleren Runden passieren würde. Wird auf jeden Fall spannend. Da sehe ich dann aber auch Leon Goretzka eher als Andrich, haben wir vorhin schon gesagt. Ja,
ja, ich finde es, also erstmal, um auch nochmal darauf einzugehen, was du gerade gesagt hast, natürlich im Mittelfeld und auch wenn man darüber spricht, wie sind die Deutschen ins letzte Drittel reingekommen, da habe ich ganz, ganz viele sehr tolle Spielzüge gesehen. Wird das gar nicht so sehr auf Leverkusen und Stuttgart ummünzen. Klar, du hast aktuell viele Spieler, das hat Nagelsmann ja auch gesagt, aus diesen Clubs, die einfach mit Momentum da reingehen. Ja, Momentum immer so ein schönes Wort, Grüße Georg, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Also die haben einfach gerade ein gutes Gefühl, wenn sie gegen Ball treten und wissen, dass es einfach läuft bei denen. Andererseits würde ich aber auch Julian Nagelsmann da ganz klar hervorheben, weil also das ist ganz klarer Julian Nagelsmann-Fußball gewesen. Das ist das, was er sich bei Bayern auch vorgestellt hat, was in Phasen auch zu sehen war, dass man so kombiniert, gerade durchs Zentrum mit vielen Spielern im Zentrum besetzt und dort, wenn man den Ball verliert, eben auch ins Gegenpressing gehen zu können. Die Positionierung, das war schon alles sehr, sehr ähnlich zu dem, was man unter Nagelsmann schon häufig gesehen hat, auch bei den Clubs, bei denen er gearbeitet hat. Also da würde ich schon Nagelsmann große Credits für geben, dass er da einfach ja seine Ideen natürlich ein bisschen abgespeckt auch, weil das in der Nationalmannschaft immer auch mit einer anderen Komplexität angegangen werden muss. Aber dass er es da auch einfach geschafft hat, die richtigen Spieler für sein System da irgendwo dann auch zu finden und B, das dann auch umzusetzen. Mein Kritikpunkt war natürlich eher auf das letzte Drittel dann auch bezogen. Auch da gab es gute Momente, auch da gab es sicherlich Momente, auf die man aufbauen kann, aber manches war mir eben nicht zwingend genug oder teilweise eben auch ein bisschen zu verspielt genug. Ich glaube, Musiala und Wirtz sind dafür zwei Kandidaten, insbesondere Musiala, das sieht man ja auch beim FC Bayern immer mal wieder, dass er sich dann doch eher mal festdribbelt, als dann doch den Pass zu spielen oder den besser postierten Spieler zu sehen. Das sind ja Tendenzen, die bei ihm auch nicht neu sind, die auch gar nicht hochproblematisch sind, sondern an denen er einfach auch weiter arbeiten muss, aber das hat mir dann eben nicht so gefallen. Was mir dafür sehr, sehr gut gefallen hat, und vielleicht sprechen wir darüber nochmal kurz, Andi, ist Toni Kroos, der in beiden Spielen, ich glaube insbesondere gegen Frankreich natürlich, wo er auch durch die Torvorlage dann nochmal nach 8 Sekunden oder was das war, geglänzt hat, aber eben auch generell einfach seine Ausstrahlung, wie er sich bewegt hat auf dem Platz, wie er die Sicherheit im deutschen Spiel auch nach oben gebracht hat, hast du ihn ähnlich stark gesehen wie ich und wie viele andere?
Ich habe ihn irgendwie in letzter Zeit wenig Real Madrid gesehen und dachte mir, ja, ob der eine Mann der Messias in der deutschen Nationalmannschaft retten kann, wenn du vorher auch tolle Spieler wie Kimmich da im Zentrum hattest. Und dann habe ich mir so eine halbe Stunde angeguckt und dachte mir, ja, doch, fantastisch. Das ist einfach fantastisch. Auch ein paar super Bälle drin gehabt am Ende gegen die Niederländer, da haben sie, ich weiß gar nicht mehr, im Mittelfeld klein-klein gespielt, ein paar kurze, schnelle Pässe und dann ging der Steilpass auf Musiala, der nicht ganz ankam, aber dass überhaupt aus der Situation, aus der Bedrängnis möglich war, dachte ich eigentlich gar nicht und hat wirklich immer die Ruhe, wenn man wusste, die haben hinten den Ball, dann geht der Ball links ins Halbfeld zu Toni Kroos und dann passiert was Sinnvolles, immer wieder. Also Toni Kroos hat mich wirklich sehr überzeugt und ich bin eigentlich nicht der allergrößte Fan gewesen, aber in den beiden Spielen muss ich schon sagen, ja, fantastischer Fußballer.
Ja, also ich bin auf jeden Fall großer Kroos-Fan, auch schon immer von seiner Spielweise. Also das ist wirklich überragend, was der spielt. Was ich mir aber vorher auch gedacht habe, und deine Skepsis kann ich da auch ein Stück weit unterschreiben, ist halt, also ich wusste, ich war mir nicht ganz sicher, ob er die Probleme im deutschen Mittelfeld wirklich, wirklich lösen kann, ob das wirklich nochmal den großen Unterschied macht. Ich wusste zwar, dass er der weltbeste Passgeber ist, konnte mir aber nicht so richtig vorstellen, dass er es aufs nächste Level hebt. Und da hat er mich einfach eines Besseren belehrt. Das ist überragend, was er da in beiden Spielen gespielt hat. Seine Aura, seine Ausstrahlung, seine Präsenz, du hast es gerade gesagt, immer anspielbar gewesen, immer auch mit einer guten Idee. Du wusstest, wenn du Kroos den Ball gibst, dann passiert einfach was Sinnvolles damit. Sei es mal der Pass nach hinten, den er einfach bloß klatschen lässt, weil im Mittelfeld gerade kein anderer anspielbar ist. Sei es, dass er wirklich einen herausragenden Vertikalball spielt. Ich glaube, beide Spieler haben auch nochmal gezeigt, warum er Querpass-Toni genannt wird, nämlich weil wenn wir auf das Spielfeld blicken, auf dem Fernseher, dann sind es ja Querpässe, wenn er sie vertikal spielt auf dem Platz. Also das kann der einzige Grund sein, warum überhaupt jemand auf die Idee kommt, ihn Querpass-Toni zu nennen. Also es war schon sehr, sehr groß und eine sehr, 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 sehr beeindruckende Leistung auch. Und es gibt nur wenige Spieler auf der Welt, wo du das Gefühl hast, wenn die auf dem Platz stehen, das ist sofort so ein Gefühl bei einem selbst da, boah, das ist einfach nur magisch, wie der alle anderen mitzieht. Und ich will da ein Beispiel nennen. Xabi Alonso damals, als der zum FC Bayern München gewechselt ist, sein erstes Spiel auf Schalke. Ich glaube, daran kann sich jeder Bayern-Fan noch erinnern, was der da abgerissen hat, wie der die Bälle verteilt hat, wie er sofort das komplette Spiel auf sich fokussiert hat. Und so ein ähnliches Gefühl hatte ich auch bei Toni Kroos. Und das hat mich wirklich zutiefst beeindruckt. Und ja, von einem Skeptiker bin ich ganz, ganz schnell dann auch zu jemandem geworden, der sagt, ja, das scheint die Lösung zu sein dort im Mittelfeld. Muss man natürlich schauen. Ich sehe Andrich ein bisschen unkritischer als ihr. Glaube aber auch, dass Goretzka immer noch seine Chancen hat. Glaube, dass man da schauen muss, wer einfach der bessere Partner für Kroos ist. Kommt sicherlich auch immer auf den Gegner an, was man gerade braucht, in welchem Spiel. Aber ja, also Kroos, dass er gesetzt ist, ist ja eh klar seit seiner Rückkehr. Aber wie er das dann auch noch einfach umgemünzt hat, war einfach ziemlich, ziemlich stark.
Ja, man fragt sich da einfach, warum er davor eigentlich nicht dabei war. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau.
Na, weil er seine Karriere beendet hatte in der Nationalmannschaft.
Ja, ja, aber warum hat man ihn dann nicht vorher schon gefragt, ob er wieder zurückkommt? Weil Problem war ja bekannt, glaube ich.
Ich glaube einfach, dass da einfach ein gewisser Grundrespekt ist. Und vielleicht wurde jetzt einfach nochmal von seiner Seite auch stärker signalisiert. Ich glaube, das war ja auch so ein mediales Spiel. Dann wurde da nochmal nachgefragt. Rüdiger hat es nochmal ins Spiel gebracht, öffentlich. Und dann hat sich Kroos einfach immer mehr dazu geäußert und hat irgendwie nie so richtig abgelehnt. Ja, ich glaube einfach, dass die Strahlkraft der Europameisterschaft zu Hause da den Unterschied macht. Ich glaube, wenn das jetzt eine Europameisterschaft, keine Ahnung, in Spanien wäre oder so, oder in Italien oder was weiß ich, ich glaube nicht, dass er dann zurückgekehrt wäre, ganz ehrlich.
Ja.
Kann ich mir auch vorstellen, dass es dann nicht gemacht hätte. Aber ich hatte auch, ich weiß gar nicht, schon ein bisschen her, da war Julian Nagelsmann im Sportstudio. Da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass es Nagelsmann ist, weil der meinte, er hätte immer Kontakt mit Toni Kroos gehabt, auch in seiner Zeit als Bayern-Trainer, einfach sich über Fußball ausgetauscht haben. Dass es vielleicht auch so ein bisschen daran lag, dass der einfach Bock hatte, auch mit Nagelsmann zu arbeiten.
Okay. Und wie habt ihr denn Ilkay Gündogan gesehen? Weil das würde mich noch interessieren. Weil klar, er ist der Kapitän der Mannschaft, aber ich sehe ihn auch immer kritisch, aber und kann auch jetzt nach den zwei Spielen bin ich, er ist irgendwie da und er spielt super in City, aber in der Nationalmannschaft tue ich mir immer schwer, ihn so wirklich als Leader anzuerkennen. Nicht, fällt mir auch schwer, das zu sagen, aber ich wüsste auch nicht, wie habt ihr den gesehen?
Ja, ich glaube, dass bei Gündogan jetzt mal speziell auf die beiden Spiele bezogen, das Problem so ein bisschen auch war, dass er nicht diese Magie entfacht hat wie Wirtz und Musiala. Also die beiden, die waren ja in aller Munde und hatten auch die Highlights und Offensivszenen. Glaube auch, dass Gündogan nicht ganz so der Initiator war, wie es Kroos war. Insofern fiel er da natürlich so ein bisschen ab, aber ich glaube, dass auch er in beiden Spielen jetzt keine schlechte Partie gemacht hat, sondern ich fand, dass er einfach ein sehr, sehr guter Verbindungsspieler ist, viele kleine Dinge auf dem Platz auch erledigt, die einfach wichtig sind, gerade wenn du so einen Spieler wie Andrich auf dem Platz hast, der in Leverkusen zwar das Aufbauspiel so ein bisschen gelernt hat, der aber einfach kein überragender Passgeber ist oder auch kein überragender Spieler im Spielaufbau. Und da brauchst du immer wieder auch Leute, die sich von vorne eher mal so ein bisschen fallen lassen. Ich glaube, Gündogan hat da sehr gut unterstützt. Also das ist jetzt alles nichts, wo ich sagen würde, das ist eine herausragende Leistung oder wie ich es gerade bei Kroos gesagt habe, dass da irgendwie, dass da sofort ein Gefühl entstand, das ist was Besonderes. Aber ich glaube, mit seiner technischen Fähigkeit, mit seinem Passspiel, kann er einfach ein sehr, sehr guter Nadel- und Verbindungsspieler sein. Und glaube, das ist entscheidend, das ist wichtig. Er macht wenige Fehler, finde ich. Er ist sehr souverän in seinem Spiel, er weiß genau, was er zu tun hat. Ja, und dass er kritisch gesehen wird in Deutschland, ich glaube, das hat vielerlei Gründe. Da gab es ja auch die Geschichten damals mit dem Erdogan-Foto beispielsweise und was weiß ich. Ich will jetzt nicht alles nochmal aufrollen, aber ich glaube, da gab es in der Vergangenheit einfach vieles auch neben dem Platz. Wo so eine gewisse Skepsis bei vielen Deutschland-Fans dann auch entstanden ist. Plus der Eindruck, und den unterschreibe ich auch total, dass er in der Nationalmannschaft nicht so spektakulär gespielt hat, wie er es vielleicht bei City gemacht hat. Aber ich finde trotzdem, dass er mit seinen Qualitäten ja ein wichtiger Spieler sein kann und auch ist. Und ja, ob er jetzt ein Leader ist als Kapitän, sei mal dahingestellt. Glaub, das ist auch immer Definitionssache. Was soll ein Leader auszeichnen? Was soll er übernehmen? Was soll er machen? Ich glaube, dass das immer ein Zusammenspiel sein sollte mit mehreren Spielern. Und das ist einfach im modernen Fußball auch so, in der modernen Kabine. Glaube, dass da tatsächlich in der Vergangenheit eher das Problem war, dass es nur wenige davon gab. Und wenn du welche hattest wie Hummels oder Müller, die das können, dann waren das eben keine Stammspieler, sondern dann waren das Spieler, die eher mal auf der Bank gesessen haben, weil ihre Zeit in der Nationalmannschaft dann eben doch mehr oder weniger abgelaufen ist. Und ja, deshalb glaube ich, dass das alles so ein bisschen dazu führt, dass Gündogan immer so ein bisschen auch negativer bewertet wird, als es letztendlich ist, ohne ihn jetzt irgendwo in den Himmel loben zu wollen.
Ich hoffe auch, dass er so ein bisschen seine Rolle jetzt findet, weil ich habe das Gefühl, er wird zu viel hin und her geschoben, was er denn jetzt wirklich ist in der Nationalmannschaft. Ist er eigentlich das, was jetzt groß gespielt hat? Ist er doch die 10? Und jetzt, Nagelsmann hat ja immer wieder davon gesprochen, dass er Rollengespräche geführt hat und den Leuten ganz klar gesagt hat, was ihre Rolle ist, was er von ihnen erwartet. Und da habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass jetzt Gündogan, wo klar ist, er wird wahrscheinlich auf der 10 spielen, der Zentrale, er sagt ja, Nagelsmann sprach ja immer von 13ern, was man da irgendwie auch sieht mit Musiala und Wirtz, sind sie ja auch irgendwie, aber dass er da der zentrale Mann ist, dass er vielleicht da besser seine Rolle findet und auch mal das zeigen kann, was er in den Mannschaften, in seinen Teams ja immer zeigt. Ich finde, bei Barcelona und bei City steht er, ist ja ohne Zweifel, dass es ein toller Fußballer ist. Ich wollte Justin dich noch eins fragen, weil wir ja beide, glaube ich, so ein bisschen nicht die größten Fans von Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition sind. Ja. Weil wir beide der Meinung sind, er ist ein bisschen zu langsam dafür einfach. Ich fand es aber nicht so schlecht. Irgendwie in der ganzen Euphorie saß ich dann da und dachte mir, ja, so schlecht hat er es nicht gemacht. Ist es doch eine Option? Wie hast du Kimmich gesehen?
Ja, in der Nationalmannschaft ist es für mich immer noch mal ein anderes Thema, weil du hast in der Nationalmannschaft viele Spieler im Zentrum, die Weltklasse sein können, insbesondere jetzt mit der Rückkehr von Toni Kroos auch. Hast aber auf der Rechtsverteidigerposition, und das hat Andreas ja vorhin auch schon so gesagt, nicht so viele Alternativen. Und wenn ich mir die Alternativen anschaue, dann sind die defensiv auch alle nicht besser als Kimmich und auch nicht wirklich eine Alternative. Und deshalb sag ich, oder würde ich als Julian Nagelsmann sagen, okay, tendenziell nehme ich dann eher die technischen Qualitäten und die Passgeberqualitäten von einem Joshua Kimmich als jemanden, der vermeintlich gelernter Rechtsverteidiger ist, aber defensiv jetzt auch nicht so viel mehr bieten kann. Ich glaube schon, dass Kimmich ja weiterhin seine Schwächen hat auf der Rechtsverteidigerposition, dass er weiterhin seine Probleme hat auch und dass wir vielleicht auch im Vorlauf der Europameisterschaft in den Test spielen oder vielleicht auch bei der Europameisterschaft die ein oder andere Situation sehen werden, wo dann wieder vortrefflich darüber diskutiert und analysiert wird, wo Kimmich eigentlich war oder wie, ob er das Gegentor irgendwie hätte verhindern können. Also ich sehe seine Schwächen da weiterhin. Aber in der Nationalmannschaft ist es ja so, dass du immer noch mehr Kompromisse auch finden musst, als es bei einem Club der Fall ist. Weil da kannst du eben nicht im Winter sagen, okay, jetzt legen wir auf der Position nochmal nach und holen uns einen Spanier dazu oder keine Ahnung, so in die Richtung. Das funktioniert nicht. Und deshalb musst du das nehmen, was du hast. Und ich glaube, wenn du das nimmst, was du hast, dann ist Kimmich als Rechtsverteidiger in der Nationalmannschaft aktuell die beste Wahl. Ja, insbesondere mit der Rückkehr von Toni Kroos. Wenn Kroos nicht zurückgekehrt wäre, wäre ich weiterhin der Meinung, das Mittelfeld ist die wichtigste Position und du brauchst da einen Spielgestalter. Dann wäre ich weiterhin der Meinung, dass das Kimmich im Zentrum die beste Option der Deutschen wäre. Aber so mit der Rückkehr von Kroos, glaube ich, ist das die beste Konstellation.
Das sehe ich ganz ähnlich. Auch wenn man Kimmich viel zumutet, dadurch, dass es ja mehr oder weniger 3 Zehner sind, sollen die Außenverteidiger recht hochstellen. Ja. Was für Mittelstädt, der sich ja auch in so einem als Schienenspieler recht wohlfühlt, glaube ich, deutlich einfacher fällt als Kimmich, wenn er dann wirklich sehr, sehr hoch aufrückt und dann hinterher muss. Das ist, glaube ich, für ihn schon schwer manchmal.
Absolut. Eine Abschlussfrage habe ich zum DFB noch. Andreas hat es vorhin auch mit dem FC Bayern noch mal so ein bisschen angekündigt. Jetzt haben wir gesehen, dass von den Bayern-Spielern der besagte Joshua Kimmich mit dabei war im Abwehrverbund. Im Mittelfeld war es Jamal Musiala, der mit dabei war, und im Angriff hat man Thomas Müller noch mit dabei gehabt. Drei Bayern-Spieler plus Manuel Neuer, den würde ich nochmal dazu rechnen, weil er als Torhüter fest eingeplant ist für die Europameisterschaft und auch die Nummer 1 sein soll. Plus vielleicht noch Leroy Sané, auch da wurde er jetzt diskutiert, aber ich sehe ehrlich gesagt kein Szenario, in dem Sané nicht mit zur Europameisterschaft kommt. Aber es ist schon ein Gefühl da, dass der deutsche Bayern-Block in der Nationalmannschaft stark geschwächt wurde. Wie war da dein Eindruck dahingehend, Andreas, und welche Bedeutung hat das auch für den FC Bayern München selbst?
Es gab auch keinen BVB-Block, ne? Da ja. War gar keiner drin. Aber ja, gut, die drei.
Niklas Füllkrug war drin, also
ja, er kam
to be fair.
To be fair, ja, ja, klar, ja. Klar. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, Leroy Sané, der wird auf jeden Fall dabei sein, aber wie sähe das dann aus im Spiel? Ne? Also mit Wirtz, Musiala und Sané, wie soll das offensiv, also sehr offensiv, sehr, vielleicht sieht man das nächste Saison auch beim FC Bayern, Fragezeichen. Und dazu, wie gesagt, haben wir am Anfang schon gesagt, ich glaube, dass Goretzka noch eine Rolle spielen kann. Und ob Serge Gnabry noch den Sprung in den Kader schafft, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Denke aber, dass wir mit Kimmich rechts, in der Mitte dann Goretzka, ist jetzt meine These, Musiala und über eine Einwechslung Leroy Sané und Thomas Müller doch viele Bayern sehen werden am Ende des Tages bei der EM. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das in irgendeiner Weise aufgelöst ist oder wie auch immer. Es wird nach dem Leistungsprinzip gehen, ganz klar. Ich denke aber, jetzt kommen die Spiele gegen Dortmund, gegen Arsenal und da werden wir viele starke Bayern-Spieler sehen. Verletzungen spielen möglicherweise auch noch eine Rolle, ne, bei wem auch immer. Leverkusen ist noch in drei Wettbewerben aktiv, da kann auch noch was passieren durch Überlastung, Belastung. Also sehe ich kein Ende der Bayern-Spieler in der Nationalmannschaft.
Andi, ist der Super-GAU ausgebrochen und muss der FC Bayern sich im Sommer neu justieren, um den FC Deutschland wieder aufzubauen?
Nee, gar nicht. Ich sehe es auch, wer soll denn noch dabei sein? Also wir hatten es ja vorher schon, Sané war gesperrt. Es wird so viel um Goretzka diskutiert, weil er eigentlich der Einzige ist und den man diskutieren kann. Die anderen standen eben nicht zur Verfügung. Pavlovic wäre sogar das erste Mal dabei gewesen und wäre wahrscheinlich der Backup von der Konstellation her für Groß, also so von den Spieltypen im Mittelfeld. Und sonst ist es halt Gnabry, aber man muss halt auch sagen, Serge Gnabry hat wie viele Spiele über 50, 80 Minuten gemacht dieses Jahr für Bayern? Zwei? Drei? Ich habe es jetzt nicht hundertprozentig im Kopf.
Viele sind es nicht.
Er hatte erst den Unterarmbruch und jetzt die Muskelverletzung und gehört jetzt langsam zurück. Klar war der jetzt nicht dabei. Thomas Müller ist alt, also ist jetzt bei Bayern, also was heißt alt, aber...
Das ist eine schöne Zitatkarre, die landet bei Social Media nachher. Thomas Müller ist alt, komplett aus dem Kontext gerissen.
Ja, aber er wäre bei Bayern auch nicht mehr Stammkraft, wahrscheinlich, wenn alle fit sind, aktuell.
Ja.
Also es ist nicht mehr der Thomas Müller, der schon mal war. Und so viele, das wäre der deutsche Block. Also wenn alle fit sind, glaube ich, gibt es schon noch einen Block der Bayern in der deutschen Nationalmannschaft. Deshalb muss man sich da keine Sorgen machen.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
absolut, denke ich, können wir damit auch den Deckel drauf machen auf den DFB-Blog, der heute ein bisschen länger ausgefallen ist, aber ich glaube, die Umstände haben das auch hergegeben und immer mal wieder auch im Podcast über den DFB zu sprechen. Ich glaube, das ist auch nicht so schlecht. Das interessiert auch viele Bayern-Fans. Lasst uns jetzt aber mal vorausblicken. Die Euphorie gerade bei Andi ist ja groß. Jetzt am Wochenende geht es endlich weiter. Bundesliga, viel Fußball. Unter anderem das Topspiel des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Andi, ist es noch ein Topspiel?
Gute Frage. Es ist ja um 18.30 Uhr, deshalb wahrscheinlich ja. aber ja, also für mich elektrisiert es auf jeden Fall. Ich habe richtig Bock und ich habe das auch schon seit Wochen geplant zu gucken. Und ich glaube auch immer noch, dass es immer noch die Strahlkraft hat. Es ist immer noch der zweite gegen den vierten. Ich weiß nicht, ob da ein anderes Spiel mithalten kann an dem Spieltag. Und es ist ja auch irgendwie das, was man sehen möchte in Deutschland. Ich bin total gespannt, wie sich die Dortmunder schlagen werden. Ich sehe die nämlich nicht so überragend in der Rückrunde. Möchte einfach wissen, ob die Bayern den Aufwärtstrend aufrechterhalten können. Man hat ja wieder so ein bisschen Hoffnung geschöpft in den letzten Partien. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das am Samstag niederschlägt. Ich bin gespannt.
Andreas, ja. 10 Punkte trennen beide Teams. Bayern auf Platz 2 mit 60 Punkten, Borussia Dortmund auf Platz 4 mit 50 Punkten, während Dortmund um die Champions-League-Qualifikation kämpft. Kämpfen die Bayern mittlerweile eigentlich fast schon darum, die Vizemeisterschaft gegen den VfB Stuttgart zu behaupten. Es ist von der Ausgangslage her ein Spiel, wie wir es schon lange nicht mehr gesehen haben, zwischen Bayern und Dortmund. Was macht für dich dieses Duell dennoch vielleicht besonders?
Ja, also klar, es gab in der Vergangenheit Duelle, die standen schon unter spannenderen Vorzeichen, sage ich mal. Aber es sind immerhin zwei Mannschaften, die in der Champions League zu den besten 8 in Europa gehören. Das kann man sich allein unter diesem Aspekt, glaube ich, schon anschauen und sagen, okay, wir sehen hier zwei Top-Mannschaften in Europa. Und ich freue mich auch darauf. Klar, nach einer Länderspielpause, wie der Andi sagt, ist man immer heiß, ne, die Spiele zu sehen und so weiter. Ich bin nicht ganz so angezündet, weil es geht nicht um den Titel und auch die Vorzeichen, gerade in der Allianz Arena, sind eigentlich so, dass die Bayern da in den letzten, glaube ich, 9 Spielen alle gewonnen haben. In meiner Erinnerung auch relativ klar. Insofern stehen die Vorzeichen auf Sieg, aber es ist immer schön, gegen den BVB zu gewinnen. wie Andi auch sagt, es gab ja Veränderungen in der Winterpause. Es kamen die Trainer oder die Co-Trainer dazu, Nuri Sahin und Sven Bender. Und man hat links einen neuen Verteidiger geholt, Jan Marzen, der jetzt auch beim FC Bayern im Gespräch ist, wie ich gehört habe, wenn Davis gehen sollte. Also ein ganz spannender Typ. Aber ich gehe eigentlich davon aus, wie gesagt, ich bin der Seuchenvogel des Podcasts, aber wir sprechen jetzt ja vor dem Spiel, nicht nach dem Spiel. Insofern gehe ich eigentlich davon aus, dass das ein Sieg wird. Ich steige schon mal ein bisschen tiefer ein, wenn ich sehe, wie so ein Schlotterbeck oder Süle hinten spielen. Schlotterbeck ist, glaube ich, immer für einen Fehler oder Ballverluste zu haben. Und wenn ich mir dann anschaue, wie der FC Bayern auflaufen wird und mit welcher Mentalität, dann bin ich da eigentlich wirklich guter Dinge. Aber ich freue mich natürlich trotzdem drauf. Und gerade in so Umschaltsituationen ist der BVB nach wie vor super gefährlich. Mit Malen und Füllkrug vorne, die haben beide schon 11 Tore erzielt. Da wird das wird garantiert nicht langweilig. Sancho ist auch wieder mit dabei, kann auch kicken über die linke Seite. Da ist dann Kimmich gefordert, aber Kimmich hat jetzt auch gegen Mbappé gezeigt, was er kann. Also ja, wird ein cooles Spiel und ich freue mich drauf.
Andi, worauf kommt es aus Bayern-Sicht an, damit die Serie, die Andreas gerade schon angesprochen hat, auch aufrechterhalten werden kann gegen Borussia Dortmund? Oder siehst du vielleicht sogar ein bisschen skeptischer auf diese Partie und siehst, dass diese Serie dann doch irgendwann mal endet und dass dieses irgendwann jetzt gekommen ist?
Also ich glaube nicht, dass die Serie zu Ende geht. dafür sehe ich die Dortmunder einfach nicht gut genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei den Bayern denke ich, dass es auf die Defensive wieder drauf ankommt. Das ist zwar ein Schritt nach vorne gewesen, gefühlt seit dieses neue Innenverteidiger-Duo installiert ist mit Dier und De Ligt, aber es waren halt auch trotzdem in den letzten, mit den beiden, 4 Gegentore gegen Leipzig, Mainz und Darmstadt in den 3 Spielen, in denen sie gespielt haben. Und man muss ganz klar sagen, man hätte in Darmstadt da locker 3 oder sogar 4 Gegentore bekommen können. Das kann eigentlich nicht der Anspruch des FC Bayern sein. Es ist dann doch irgendwie recht wackelig. Und da habe ich eigentlich auch dieselbe Seite ausgemacht wie Andreas. Weil Füllkrug ist jetzt nicht der Allerschnellste. Da habe ich mir jetzt wenig Sorgen gemacht gegen De Ligt. Und daher, Fonsi kann auf jeden Fall das Tempo von Malen mitgehen. Und ich habe es eher so ein bisschen, was die Frage, wie stellt sich Kimmich an gegen Sancho? Und auf der anderen Seite würde ich dieselbe Frage stellen, wie macht sich Riason, den ich jetzt zweimal in der Champions League gesehen habe und mich wirklich gar nicht überzeugt hat. Tillmann hat da außen gespielt und ist immer nach innen gezogen und er stand dann oft gegen Dest, gegen den er wirklich sehr schlecht aussah. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel besser aussieht am Samstag gegen Musiala. Also ich würde sagen, es kommt auf die Defensive bei den Bayern an, weil vorne mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass es Tore geben wird bei der Dortmunder Abwehr und die auf Musiala und vor allem Kane treffen werden.
Ja, muss man natürlich auch schauen, inwiefern Pavlovic dann schon wieder spielfit ist. Also er trainiert ja wieder. Muss man aber auch schauen, inwiefern, jetzt hätte ich fast gesagt Nagelsmann, aber Tuchel die Entscheidung trifft. Der ist schon wieder spielfit und ich traue ihm das zu, jetzt auch gegen Borussia Dortmund wieder zu Beginn. Oder ob er vielleicht sagt, naja, so ganz spielfit hat er sich im Training noch nicht präsentiert. Das könnte natürlich auch nochmal die Grundstruktur, die jetzt zuletzt gut funktioniert hat, auch nochmal über den Haufen werfen. Und bin aber grundsätzlich bei euch. Also Bayern ist nicht nur favorisiert in diesem Duell, sondern sollte auch in der Lage sein, mit wirklich breiter Brust in dieses Spiel zu gehen. Nicht nur wegen der Vergangenheit, sondern einfach auch generell. Ich sehe Dortmund auch nicht so stark in dieser Saison. Finde, selbst in den Spielen, in denen sie sich dafür gefeiert haben, dass sie gut waren, waren sie nicht so gut. Gerade wenn wir auf die Champions League blicken, wo sie wo vor allem Watzke dann auch mal wieder gesagt hat, ja, da hätte ja keiner mit gerechnet, dass sie da durchmarschieren durch diese Gruppe und das so gut bewältigen. Wenn man auf die Ergebnisse schaut, ja. Wenn man sich aber Spiel für Spiel das einzeln anschaut, dann waren da schon auch viele Probleme zu sehen, die ja in der Bundesliga ebenfalls aufgefallen sind. Und insofern waren die Schwankungen dort in den Leistungen auch nicht ganz so schwankend, wie man das vielleicht vielerorts auch wahrgenommen hat aufgrund der Ergebnisse. Finde einfach, dass Dortmund so ein bisschen droht, zu einer grauen Maus auch in der Bundesliga zu werden. Ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, dass so ein großer Club auf einmal irrelevanter wird, dass da irgendwie so ein bisschen das Gefühl da ist, ja, die sind halt da, aber so richtig der Schritt nach oben will ihnen nicht gelingen. Und in dieser Saison ist dieses Gefühl halt nochmal richtig krass stärker da, einfach weil mit Stuttgart und Leverkusen noch zwei Teams da sind, die mehr begeistern, weil mit Leipzig von hinten noch ein Team drückt. Ja, das wird für Dortmund durchaus spannend und ist für Dortmund natürlich auch deshalb ein sehr, sehr wichtiges Spiel in München, weil wenn sie die Serie dann doch irgendwie beenden können und sei es nur durch einen Punkt oder so, dann macht das natürlich auch was mit dem Selbstvertrauen nochmal, dann kann das natürlich auch nochmal boosten für den Rest der Saison. Wenn sie allerdings komplett unter die Räder geraten, ja, dann hast du natürlich auch wieder so eine Situation, die nicht gerade förderlich ist für das Selbstvertrauen. Und andersherum ist es für die Bayern eigentlich relativ ähnlich, glaube ich. Also wenn sie Dortmund schlagen, wenn sie Dortmund vielleicht auch souverän schlagen, mit einer guten Leistung schlagen, dann kann das nochmal einen richtig guten Boost auch für die kommenden Aufgaben geben. Weil am 9. April geht es ja dann auch schon gegen den FC Arsenal. Ich glaube, das war der 9. April. Auf jeden Fall Anfang April. Ja, gut.
Richtig.
Ja, und dann musst du natürlich auch auf Top-Niveau sein. Und wenn du da jetzt in der Bundesliga dir ein schlechtes Gefühl für dieses Spiel holst, wäre das natürlich auch nicht so gut. Insofern, glaube ich, allein für die verbleibenden Saisonziele für beide nochmal ein ganz, ganz wichtiger Zeitpunkt jetzt nach der Länderspielpause.
Ja, und auch was die Statistiken betrifft, steht Dortmund in der Tabelle eigentlich da, wo sie stehen müssen. Ich bereite auch gerade einen Artikel vor, den ihr dann auch auf mirsanroth.de lesen könnt, mit einer Vorschau und was weiß ich, bei den Schüssen, bei Expected Goals, bei Ballbesitz. Da steht Dortmund immer so zwischen Platz 4 und Platz 5. Also die sind eigentlich genau da, wo die Statistik sie auch sieht. Und eins fand ich noch super auffällig, dass die 30% der Spielaktivitäten finden im ersten eigenen Drittel statt. Und das ist für eine Spitzenmannschaft super viel. Leverkusen hat da 21%. Ja, also die versuchen das Spiel da viel schneller aus dem ersten eigenen Drittel rauszuschieben. Bayern 24%. Das heißt, Dortmund ist da viel mehr gefordert in der eigenen Hälfte und schafft es nicht so sehr, das Spiel rauszuschieben, wo sie dann auch natürlich Tore kassieren können. Ja? Wenn der Ball da in der Nähe vom Tor ist, dann ist die Gefahr auch größer, dass das passiert. Und das fand ich schon super auffällig. Und Leipzig spielt zu Hause gegen Mainz am Wochenende, wo ich jetzt auch nicht unbedingt auf die Mainzer wetten würde. Und die sind auch nur einen Punkt hinter Dortmund. Also die stehen auch massiv unter Druck vor dem Spiel. Genau um diesen Champions League-Platz, der für die wirtschaftlich auch super wichtig ist. Also wird spannend und gehe aber davon aus, dass der FC Bayern da ja das positiv bestreiten wird, das Spiel. Auch weil, genau, eine Sache noch, Sabitzer spielt auch nicht. Ist, denke ich, auch ein wichtiger Spieler im BVB-Aufbau vor allem. Und da muss man schauen, wer dann reinkommt. Also wahrscheinlich wird dann Salih Özcan für den kommen und dann stehen Emre Can und Salih Özcan zentral defensiv. Ja, muss man mal gucken, wie das funktioniert gegen die Bayern-Offensive. Ja.
Gut, dann lasse ich euch aber nicht gehen ohne einen Ergebnistipp. Ich hätte gern noch von euch eine kurze Einschätzung. Wie läuft es denn und wie geht es am Ende aus? Fang gern an, Andi.
Dann nehme ich doch ein 4-1 irgendwie. Ich habe mir vorhin die Dortmunder Defensive angeguckt und keiner hat mir nur ein bisschen Vertrauen vermittelt, da irgendwas aufzuhalten. Da dachte ich mir auch auf der anderen Seite, Marzen hat ja auch eher die Stärken in der Offensive, wenn der gegen Sané spielen muss. Auf keiner Position dachte ich mir wirklich, das macht mir wirklich Angst. Im defensiven Mittelfeld hat es Andreas ja ganz gut beschrieben. Ich glaube, da liegt es auch dran so ein bisschen, dass die den Ball nicht hinten rausbekommen, dass da eben so ein bisschen die Qualität, spielerische Qualität im defensiven Mittelfeld fehlt. Das war ja auch so ein Mittel, was sie oft da einsetzen, dass sie, nachdem sie Marzen geholt haben, dass der ins Mittelfeld mit reinrückt, um den Ball nach vorne zu tragen, das defensive Mittel. Ich finde, den fehlt hinten einfach an der Qualität und deshalb bin ich beim 4-1.
Andreas.
Oha, sehr, sehr. Hätte ich fast auch gesagt, aber ich sage jetzt mal 3-1. Ja, ich gehe eins weiter runter. 3-1 reicht auch. Ja,
ja genau. Gut, dann bleibt mir ja nicht mehr so viel übrig. Ich bin mal mutig, in Anführungsstrichen, und zwar, weil ich der Bayern-Defensive eigentlich nicht zutraue, zu Null zu spielen, aber ich sage einfach mal ein 3-0. Ja, und Harry Kane wird das auch positiv beeinflussen, dieses Spiel. Also haben wir drei sehr, sehr deutliche Tipps hier in unserer Runde. Hätte natürlich auch gerne irgendwie den Kontrapart gegeben, damit wir auch noch was anderes mit drin haben. Aber sind wir ehrlich, es ist Borussia Dortmund und Borussia Dortmund in München. Das geht selten gut. Ja, jetzt habe ich es hoffentlich nicht gejinxt, sonst wird mir diese Passage wahrscheinlich noch mal in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich noch vorgehalten. Schauen wir mal, wie es am Ende läuft. Gut, ihr beiden, dann bedanke ich mich bei euch für eure Zeit und für eure kompetenten Analysen zu den Themen. Vielen Dank, Andreas, schön, dass du mit dabei warst. Und ihr habt es gehört, HörerInnen. Er wird noch was schreiben zum Spiel. Das lest ihr dann wahrscheinlich spätestens am Samstagmorgen. Also verfolgt unseren Blog auf mirsanroth.de. Danke, Andreas.
Genau. Hat wieder Spaß gemacht und freue mich, dass es losgeht, wie Andi auch. Und warten coole Bundesligaspiele, Champions League. Besser geht's nicht. Das ist cool.
Und vielen Dank auch an dich, Andi. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und im stressigen Alltag dann doch immer wieder auch Zeit für uns findest. Ja, danke für deine Ansichten, für deine Meinung und deine Analysen heute.
Sehr gerne. Und ich hoffe, Wir liegen richtig für Samstag.
Ja, sonst wird es natürlich sehr unangenehm in den nächsten Wochen. Also da könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten. Nein, das wird schon. Das wird schon. Und wenn nicht, dann schieben wir es eben wieder auf Andreas, der genau, ja bekanntermaßen genau, dann ein Vogel ist.
Genau.
So schließt sich der Kreis dann auch zum Beginn der Folge. Und um den Kreis komplett zu schließen, auch nochmal abschließend der Hinweis, unterstützt uns gerne finanziell für unsere Arbeit, Analysen, Podcasts, Artikel und so weiter. Wie ihr das tun könnt, warum ihr das tun solltet und was wir mit eurem Geld konkret planen und machen, das erfahrt ihr auf mirsanroth.de/unterstützen. Den Link findet ihr auch auf unserer Website in einem der Banner oder in den Artikeln und auch hier in den Shownotes des Podcasts. Also, bis dahin, bis nächste Woche. Macht's gut, Servus und viel Spaß beim Topspiel am Wochenende. Ciao, ciao.
Mia San Roth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.